Ja, das halte ich für eine komplette Fehlinterpretation. Total falsch. Tut mir leid.
Also, um jetzt mal ein mögliches Missverständnis schon mal auszuräumen, ich bin keine Kapitalismuskritikerin.
Der Staat muss doch den Rahmen setzen und dazu zählt wahrscheinlich auch die Grundlagenforschung.
Ja, eben. Genau.
Aber die Innovation, die macht doch nicht der Staat.
Man kann nicht in einer endlichen Welt unendlich wachsen. Und die Grenzen des Wachstums sind in Sicht und die sind absolut. Das eine ist die Umweltgrenze, das andere ist die Rohstoffgrenze.
Diese Analogie, die häufig gemacht wird, die Erde ist doch beschränkt. Deshalb kann es kein unbeschränktes Wachstum geben. Das hört sich so logisch an, ist aber schlicht falsch, weil es eben den Faktor Wissen gibt, der im Prinzip mal unbegrenzt ist.
Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann.
Ich darf Sie wieder willkommen heißen zu einer neuen Folge Einfach mal machen. Wir haben wieder zwei streitbare, hochintelligente Persönlichkeiten eingeladen und ich freue mich auf diese Runde. Wir reden über unser Wirtschaftssystem in Deutschland und auf diesem Globus und darüber hinaus auch einige Sachen mehr. Sie kennen beide. Zum einen Ulrike Herrmann. Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie haben mehrere Bezeichnungen. Journalistin, Autorin. Was könnte man noch sagen?
Stimmt alles.
Stimmt alles, genau. Sind in Hamburg geboren. Bankkauffrau sind Sie auch von Hause aus. Haben dann Geschichte und Philosophie studiert und abgeschlossen. Und sind CDU-Mitglied?
Gewesen.
Gewesen. Warum sind Sie ausgetreten?
Ja, die interessante Frage ist, warum ich eingetreten bin.
Okay.
Also man muss sich das so vorstellen, dass in Hamburg die CDU immer in der Opposition war. Deswegen war das eine liberale bürgerliche Partei, die damals in den 80ern schon vorneweg war beim Thema Umweltschutz. Dann bin ich aber zum Studium nach Berlin umgezogen und da war das leider gar nicht so. Nicht? Das war ja so die Zeit der Bankenskandale und so weiter. Und außerdem hat Helmut Kohl regiert und dann bin ich wieder ausgetreten.
Und möchten bald wieder eintreten?
Nee, ich bin doch Mitglied der Grünen.
Sind Mitglied der Grünen?
Genau,
das
ich habe Schwarz.
Sie auch.
Ja, und ich habe Schwarz-Grün vorweggenommen.
Und sind zufrieden jetzt mit der Politik?
Ich glaube, dass die Grünen, vor allen Dingen Robert Habeck, macht, was man machen kann. Denn egal, wie man zum Thema Klimaschutz steht, eins ist ja ganz klar, man hat nur eine Chance, wenn man Ökoenergie besitzt. Das heißt, wir müssen so schnell so viele Windräder wie möglich aufbauen.
Kommen wir gleich noch drauf zurück, vielleicht auch auf Herrn Habeck. Auf der anderen Seite freue ich mich, dass Clemens Fuest heute da ist. Herzlich willkommen aus München. Genau, er ist in Münster geboren, ist Präsident des renommierten IFO-Instituts und sitzt im wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium der Finanzen, ist Professor für Volkswirtschaftslehre, also ein Kenner schlechthin. Und auch hier ein Zitat. Ein anderes Zitat kommt gleich auch nochmal zu Ihnen, Frau Herrmann. Herr Fuß, Sie haben mal gesagt, die Rolle des Wissenschaftlers ist jener der Hofnarren nicht unähnlich. Was meinen Sie damit?
Ja, das war nur eine Nebenbemerkung, dass es auch unvollständig ist, also nicht die ganze Rolle der Wissenschaftler, aber es ist schon was dran, weil die Hofnarren, die durften ja früher ungeliebte Wahrheiten sagen und wurden nicht bestraft. Sie mussten das so ein bisschen in Scherze einkleiden und die Rolle der Wissenschaftler in der Politikberatung ist ähnlich. Die können ungeliebte Wahrheiten sagen, die müssen ja nicht gewählt werden. Wir müssen niemandem nach dem Mund reden. Der Unterschied ist aber hoffentlich, dass Wissenschaftler mehr auf der Basis von Fakten und weniger auf Witzebasis argumentieren und vielleicht auch ein bisschen ernster genommen werden. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sich im Leben nicht immer allzu ernst nimmt, sonst ist man irgendwann auch frustriert.
Absolut, absolut. Gerade jetzt zur Karnevalszeit. Treten Sie da auf? Karneval, ist das für Sie ein Thema? Oder?
Also ich bin früher ganz gern zum Beispiel zur Stunksitzung gegangen. Das ist ja ein bisschen so eine alternative Karnevalssitzung. Mhm. Ich habe ja lange in Köln gelebt. Ich bin Karnevalsimmigrant, muss ich sagen. Ja. Bin ja in Ostwestfalen aufgewachsen und da sind wir auch Karnevalisten, aber etwas andere, sage ich mal. Mhm. Da geht das etwas ruhiger zu. Und als ich dann nach Köln kam, habe ich mir gedacht, Donnerwetter. Aber ich muss sagen, Stunksitzung finde ich großartig. Insofern bin ich so. Allerdings gehe ich meistens über Karneval Skifahren. Insofern bin ich dann nicht da. Mhm. Dem kann ich schon was abgewinnen.
Frau Herrmann auch? Sind Sie Karnevalistin?
Naja, ich komme ja aus Hamburg, wie Sie schon erwähnt haben. Ich bin protestantisch. Kein Mensch hat bei uns Karneval gefeiert. Aber was es gab für Kinder, war Fasching. wo man sich dann verkleidet hat und dann gab es irgendwelche Partys. Aber das ist ja nicht das gleiche wie der Karneval in Köln. Also ehrlich gesagt habe ich das auch zum ersten Mal in Köln erlebt, am 11.11. Also das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das überhaupt ein Datum sein könnte. Und da war ja schon ganz Köln knallvoll mit Leuten, die irgendwie verkleidet waren. Also irgendwie 3 Monate vorher, nicht? Also es hat mich schon beeindruckt.
Gut, gut. Jetzt wollen wir uns aber ein bisschen streiten in der Sache, Frau Herrmann. Ich fange aber langsam an.
Ah, das ist gut.
Die soziale Marktwirtschaft ist eine Erfindung und zwar eine politische Erfindung der CDU. Was meinen Sie mit politischer Erfindung?
Ja, also
gibt es auch wissenschaftliche Erfindungen?
Ja, aber es ist trotzdem eine politische Erfindung. Also die soziale Marktwirtschaft wurde als Schlagwort von der CDU 1949 eingesetzt. Damit hat Adenauer dann auch die Wahl gewonnen. Der Kopf der sozialen Marktwirtschaft war dann Erhard, nicht? Der Erfinder der sozialen Marktwirtschaft, der D-Mark und des Wirtschaftswunders. Alles sind Mythen, um jetzt mal bei der sozialen Marktwirtschaft zu bleiben. Wenn Deutsche das hören, haben sie eigentlich im Kern zwei Ideen. Die erste Idee ist, dass das irgendwie besonders sozial sei. Das stimmt nicht. Also wir sind nicht sozialer als Staat, als unsere Nachbarn, ob das jetzt Dänemark ist oder Frankreich. Die zweite Idee bei der sozialen Marktwirtschaft ist, das ist eine ganz bestimmte Wirtschaftsform, die nur Deutschland hat. Und natürlich war das Ziel 1949 so zu tun, als wäre man, hätte man eine andere Wirtschaft als im Nationalsozialismus oder in der Weimarer Republik. Man wollte sozusagen die Stunde Null da irgendwie beschwören. Und das ist einfach historisch falsch. Also die Kontinuität in der Wirtschaft vom Kaiserreich über die Weimarer Republik, über den Nationalsozialismus bis zur Bundesrepublik ist absolut gegeben. Immer haben Großkonzerne die Wirtschaft bestimmt und auch die personelle Kontinuität war enorm. Also die Manager in den Konzernen nach dem Krieg waren genau die gleichen Manager, die mit Speer in den Rüstungsringen die Ausrüstung der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg geplant haben. So, das heißt, es gibt überhaupt nichts, was irgendwie eine soziale Marktwirtschaft wäre, die spezifisch deutsch wäre oder spezifisch CDU. Aber es war ein sehr wirkungsvoller Werbeslogan für Adenauer.
Herr Fuß, war die soziale Marktwirtschaft nur ein Werbeslogan?
Naja, die soziale Marktwirtschaft hat, glaube ich, verschiedene Wurzeln. Teilweise Wurzeln in dem, was man in den 30er Jahren Neoliberalismus genannt hat. Der Neoliberalismus war stärker auf staatliche Aktivität und Intervention eingerichtet als der klassische Liberalismus. Und ist erwachsen aus der Idee, dass der, ich sag mal, Manchester-Liberalismus nicht gut funktioniert und man mehr staatliche Interventionen braucht. Dann kam der Krieg und nach dem Krieg sind dann Ideen wieder aufgegriffen worden aus dieser Richtung von Leuten wie Müller-Armack, die das Konzept der sozialen Marktwirtschaft ja entwickelt haben. Erhard war ja eher primär Politiker und kein Wissenschaftler. Er hat diesen Begriff in der Tat aufgegriffen. Die Botschaft war natürlich auch politisch attraktiv, weil sie sagte, wir machen jetzt weder Manchester-Kapitalismus noch Sozialismus, sondern etwas dazwischen. Wir versuchen sozusagen aus beiden Dingen das Beste herauszunehmen. Tatsächlich muss man aber sagen, dass es bei Erhard so war, dass für ihn das Soziale an der sozialen Marktwirtschaft der Wettbewerb war.
Genau.
Also gerade nicht die Herrschaft der Großkonzerne, weil er sagte, nur wenn es Wettbewerb gibt, gibt es günstige Preise und dann gibt es auch gibt's eine Versorgung der Menschen. Und ich glaube schon, sag mal, das zentrale Faktum und der zentrale Schritt nach dem Krieg war schon die Entscheidung für eine Marktwirtschaft und für die Liberalisierung der Preise. Die SPD hatte nach dem Krieg ja die Idee, eine Zentralplanwirtschaft zu errichten, also nicht eine Marktwirtschaft einzurichten. Und man muss sagen, das war schon eine historische Weichenstellung. Allerdings nichts völlig Neues gegenüber der Zeit vor dem Krieg in der Tat. Aber es war natürlich eine historische Weichenstellung, Preise zu liberalisieren und es mit einer Marktwirtschaft zu versuchen. Klar, ich meine, was soziale Marktwirtschaft ist, darüber gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen. Deshalb, also man kann man eigentlich nicht sagen, dass was da gemacht worden ist, es ist keine soziale Marktwirtschaft. Und natürlich ist Deutschland ein extrem ausgebauter Sozialstaat. Es sind ganz, ganz wenige Staaten auf der Welt, die einen so ausgebauten Sozialstaat haben wie wir. Insofern gibt es da schon was Soziales auch an der sozialen Marktwirtschaft. Aber ich stimme Ihnen zu, es ist jetzt nichts fundamental anderes als das, was die Dänen machen oder was die Franzosen.
Trotzdem oder die Österreicher.
Trotzdem hat der Fuß natürlich einen Punkt, dass der Ludwig Erhard, ich glaube 57 war es, gegen die Unternehmerverbände, auch Gewerkschaften, Kirchen, alle waren ja dagegen, gesagt hat, ich führe jetzt hier Wettbewerb ein Kartellrecht. Und Wettbewerb ist ja eigentlich nichts Schönes, sage ich jetzt mal. Das ist ja keine Puppenstube, das ist ja raue Luft. Nur so entstehen Innovationen etc. Insofern sehe ich schon einen Zusammenhang zwischen dem Aufstieg Deutschlands und der sozialen Marktwirtschaft à la Ludwig Erhard.
Also, um jetzt mal zum Kartellrecht zu kommen. Als das dann tatsächlich gesetzt wurde 1957, ist es systematisch verwässert worden vom BDI, der ständig bei Adenauer auf der Matte stand.
Fritz Berg hieß damals der Vorsitzende.
Ja, genau, Fritz Berg. Und der BDI hatte auch ziemlich viele Sitze im Bundestag, weil das muss man mal in dieser Härte sagen, die CDU auch Sitze, Mandate im Bundestag an die Industrie faktisch verkauft hat. Also das ist alles Industrieforschung.
Trotzdem, der Wettbewerb wurde eingeführt und das war das beste Entmachtungsinstrument für Kartelle, für...
Der Wettbewerb wurde nicht eingeführt, sondern es ist faktisch so gewesen, dass das Kartellamt sich im Wesentlichen um so unwichtige Branchen wie beispielsweise Eiscremehersteller gekümmert hat und gleichzeitig sind die Firmen auch weggekommen von dem Kartell hin zur Fusion. Die Fusionskontrolle gab es aber nicht. Und Erhard, muss man jetzt mal wirklich sagen, hat sich überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert, weil Erhard, egal wie man ihn findet, nicht jemand war, der Akten gelesen hat. Das hat ja Adenauer auch zum Wahnsinn getrieben, dass Erhard so faul war. Und die einzige wirkliche Entflechtung, die stattfand nach dem Krieg, war IG Farben, dieser Chemiegigant, der einfach zu groß geworden war. Die Chemieindustrie selber wollte diese Entflechtung. Und wie die dann abgelaufen ist historisch, zeigt eben, wie unfähig Erhard war. Es war nämlich so, dass die Chemieindustrie zwei zentrale Abteilungsleiter aus der Chemieindustrie in das Wirtschaftsministerium entsandt hat. Die haben dann da die Abteilung für die Entflechtung der IG Farben geleitet, haben die ganzen Gesetzesinitiativen geschrieben. Das ist auch alles historisch erforscht.
Aber wie erklären Sie sich dann das Wirtschaftswunder? Ich will jetzt nicht ins Klein-Klein, aber da muss doch irgendeinen Zusammenhang geben.
Nee, muss es nicht, weil das Wirtschaftswunder gab es in ganz Europa. Deutschland ist pro Kopf pro Jahr von 1950 bis 1973 um 5% gewachsen. Spanien zum Beispiel ist in der gleichen Zeit auf 5,8% gekommen. Italien, Österreich beide auch 5%. Das heißt, ganz Europa, was diese Zahlen klar machen, ganz Westeuropa hatte nach dem Krieg ein Wirtschaftswunder. Das ist auch gar kein Wunder, sondern man hat einfach den technischen Abstand zur USA wieder aufgeholt. Die USA hat ja kontinuierlich Wachstum gehabt, während Europa zwei Weltkriege, zwei Inflationen und das totale Chaos. Und als dann 1945 endlich politische Ruhe herrschte, konnte man diese technischen Rückstände gegenüber der USA wieder aufholen und hatte dann dieses Wirtschaftswachstum. Das hatte aber ganz Westeuropa, nicht nur Deutschland. Und dass die Deutschen tatsächlich denken, nur sie hätten Wirtschaftswunder, ist echt ein Knaller.
Das habe ich nicht gesagt, Herr Fuß, wie sehen Sie es?
Naja, also er hat schon enorme Verdienste. Die Preisliberalisierung zum Beispiel, die hat er, ich bin kein Historiker, aber ich glaube, die hat er schon mit durchgesetzt und die war schon sehr grundlegend. Spanien ist natürlich ein völlig anders strukturiertes
Land. Aber Österreich
Land.
Nicht, Italien auch nicht.
Genau, es gab natürlich in anderen Ländern auch ein starkes Wirtschaftswachstum nach dem Krieg. Und in der Tat hat das vor allem damit zu tun, dass man ja von sehr niedrigem Niveau kam in Europa nach den Zerstörungen des Krieges. Das war der Hauptgrund. Und gleichwohl muss man sagen, ist die deutsche Entwicklung insofern besonders, als Deutschland eben noch viel stärker zerstört war als die anderen Länder und mit allen möglichen gewaltigen Problemen zu kämpfen hatte. Und dass sich das gut entwickelt hat, das ist eben wie immer eine Mischung aus Glück, Zufall, äußeren Umständen, aber auch einer einigermaßen vernünftigen Politik. Ich denke auch, dass gelegentlich diese Geschichte des Wirtschaftswunders vielleicht ein bisschen überzogen ist. Auf der anderen Seite muss man ja wirklich sehen, dass Deutschland komplett am Boden lag, dass die gesamte Industrie völlig zerstört war und die Hoffnung gering war, dass sich das so schnell wieder ändern würde. Und natürlich war der allerwichtigste Schritt eben der Verzicht darauf, eine Zentralplanwirtschaft einzuführen und eine Marktwirtschaft durchzusetzen. Das haben ja die anderen ähnlich gemacht.
Danach hat sich Deutschland gut entwickelt, bis sehr gut. Wir sind, glaube ich, in vielen Bereichen im Exportbereich Weltmarktführer geworden. Viele Familienunternehmen haben sich gegründet. Es gab eine Tarifpartnerschaft. Arbeitnehmer haben partizipiert und es ging immer so weiter. Parallel gab es dann die DDR, hatte man das Gegenmodell, wo alles festgelegt wurde von Preisen, von Gütern etc. Und heute haben wir eine Situation, und deswegen habe ich Sie auch eingeladen, dass Sie die kecke These haben, dass wir zu einer sogenannten Überlebenswirtschaft eigentlich zurückkommen müssen, wo der Staat genau festlegt, welche Güter dürfen verkauft werden und was produziert wird und wie die Güter verteilt werden. Habe ich das jetzt zu arg zugespitzt oder ist das das, was Sie sich vorstellen?
Also um jetzt mal ein mögliches Missverständnis schon mal auszuräumen, ich bin keine Kapitalismuskritikerin, sondern ganz im Gegenteil, ich finde den Kapitalismus absolut faszinierend, weil er Wachstum und Wohlstand ermöglicht hat. Um jetzt mal kurz zu sagen, was ich für Kapitalismus halte, das ist eigentlich im Kern das Gleiche wie die Industrialisierung, die historisch gesehen 1760 in England eingesetzt hat und sich dann über Europa und Nordamerika und Teile der Welt verbreitet hat. So, und für mich war dieser Kapitalismus, diese Industrialisierung tatsächlich ein Segen, weil wir damit reicher geworden sind, weil es zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte Wohlstand gab. Und um nur mal eine Zahl zu nennen, damit auch klar ist, was für ein Segen das war. Vorher, vor der Industrialisierung im 18. Jahrhundert, sind die Leute im Durchschnitt 35 geworden. Heute werden wir über 80 und das ist ein Geschenk. Und dass wir hier sitzen ganz gemütlich und über den Kapitalismus reden, das haben wir dem Kapitalismus zu verdanken, nicht? Das muss man also erstmal wahrnehmen. Das einzige Problem an diesem wunderbaren System ist, dass der Kapitalismus nicht nur Wachstum erzeugt, sondern auch Wachstum benötigt, um stabil zu sein, damit es keine Krisen gibt, keine Millionen Arbeitslosen und so weiter. Jetzt ist aber das eine Banalität. Man kann nicht in einer endlichen Welt unendlich wachsen. Nicht? Und man muss sich klar machen, dass Deutschland im Augenblick so tut, als könnten wir anteilig 3 Planeten verbrauchen. Es gibt aber nur eine Erde. Andere Länder sind noch schlimmer. Also USA ist schon bei 5 Planeten. Nicht? Aber das macht die Sache ja auch nicht besser. Fakt bleibt, wir können nur einen Planeten verbrauchen. Und die Grenzen des Wachstums sind in Sicht. Und die sind absolut. Das eine ist die Umweltgrenze, das andere ist die Rohstoffgrenze. So, und wir müssen irgendwie wieder rein in die Grenzen der Natur.
Und das möchten Sie machen, indem der Staat in Zukunft festlegt, wer was produzieren darf.
Ja, genau. Und jetzt brauchen wir halt, wir brauchen halt grünes Schrumpfen. Ja? Und jetzt ist
aber nur, dass ich es mal verstehe. Sie sprechen genau. Von einer Kriegswirtschaft, die es in England gab.
Genau.
Nur, dass ich es mal verstehe. Der Staat. Es ist eine Verstaatlichung von Unternehmen de facto? Nein.
Nein. Jetzt ist also, wenn man das erstmal verstanden hat, nicht? Wir brauchen grünes Schrumpfen, weil wir den Planet nicht mehr ausplündern können. Dann ist natürlich die Frage, gibt es in der Geschichte ein Beispiel, wo eine kapitalistische Wirtschaft erfolgreich geschrumpft wurde, ohne dass sofort das totale Chaos ausbricht mit Millionen von Arbeitslosen, die am Ende dann, weil sie so verzweifelt sind, einen Diktator wählen. Und dann stößt man eben auf die britische Kriegswirtschaft ab 1939. Und um das kurz zu erklären, nicht, die Briten haben den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich kommen sehen. Dann, als der am 1. September 1939 ausbrach, war klar, Hitler greift Großbritannien an. Es war auch klar, man hat nicht genug Waffen. Und in dieser Situation blieb nur noch eins, man musste die Wirtschaft schrumpfen, um Fabrikkapazitäten freizuräumen für dieses ganze Militärgerät. So, dieser Militärteil ist nicht mehr interessant für uns, aber interessant ist dieses Schrumpfen, wie das gemacht wurde. Und da gab es eben letztlich zwei Säulen. Säule 1 ist das, worauf Sie jetzt gerade raus sind. Es wurde nichts verstaatlicht. Das war kein Sozialismus wie unter Stalin. Es blieb alles privat. Unternehmen und Manager konnten machen, was sie wollten in ihren Fabriken. Aber der Staat hat vorgegeben, was noch produziert wird. Und die knappen Güter, das war dann die Säule 2, wurden gerecht verteilt. Das heißt, es wurde rationiert. So, und ich glaube, dieses System.
Also so eine Planwirtschaft oder Kommandowirtschaft.
Es war eine private, demokratische Planwirtschaft. Es war also etwas völlig anderes als das, was im Sozialismus passiert ist. Man kann sagen, die Engländer haben damals eine neue Wirtschaftsform entwickelt, wie man eben so eine Wirtschaft schrumpfen kann, wenn man das muss. Ich sage ja nicht, dass wir alles genauso machen müssen wie die Engländer, aber ich glaube, dass man das als Analogie interessant finden sollte, weil wir als Gesellschaft, als globale Gesellschaft oder die reichen Länder stehen alle vor der Frage, wie man organisiert grün schrumpfen kann.
Planwirtschaft, brauchen wir die wieder?
Also zunächst mal glaube ich, dass in der Tat diese Frage ist, die Beschränktheit der natürlichen Ressourcen, die Zerstörung der Umwelt, ist das eigentlich vereinbar mit der Vorstellung, dass die Wirtschaft immer weiter wächst? Das ist die zentrale Frage, mit der wir uns beschäftigen. Ich würde sie aber anders beantworten. Der Umstand, dass es Ressourcenbeschränkungen gibt, bedeutet nicht, dass das Wachstum begrenzt ist. Darüber gibt es ja auch eine jahrzehntelange Forschung. Die Antwort ist eindeutig, das Wachstum ist nicht begrenzt, weil es vor allem getrieben wird durch Wissen. Und unser Wissen ist unbegrenzt. Also je mehr wir wissen, desto schneller steigt es an. Und das ist der Grund dafür, dass das Wachstum sozusagen im Prinzip jedenfalls aus theoretischer Sicht immer weitergehen kann. Diese Analogie, die häufig gemacht wird, die Erde ist doch beschränkt. Deshalb kann es kein unbeschränktes Wachstum geben. Das hört sich so logisch an, ist aber schlicht falsch, weil es eben den Faktor Wissen gibt, der im Prinzip mal unbegrenzt ist. Daraus folgt jetzt noch nicht, dass wir wirklich unbegrenzt wachsen können. Aber diejenigen, die Degrowth-Theorien vertreten, so wie sie das tun, also die sagen, Leute, wir müssen unsere Produktion reduzieren, sonst schaffen wir es nicht. Ich glaube, die machen eine Reihe von Fehlern. Der wichtigste, glaube ich, ist der, dass man, wenn man ein Problem lösen will, am besten am Problem ansetzt. Was ist unser Problem? Unser Problem ist, ich würde mal sagen, der Klimawandel und der Niedergang der Artenvielfalt.
Genau.
Also die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen durch immer mehr Expansion. So, wenn wir das Problem lösen wollen, dann müssen wir dort ansetzen. Dann dürfen wir nicht ansetzen am Bruttoinlandsprodukt oder an der Gesamtproduktion. Das ist ja nur, das ist jetzt einfach ein statistisches Konzept. Wir messen die Güter, die Dienstleistungen, die wir herstellen, und nicht mal alle, sondern bestimmte Dinge messen wir, andere Dinge messen wir nicht. Das ist einfach ein statistisches Konstrukt, das für bestimmte Zwecke entwickelt worden ist. Aber der Zusammenhang zwischen beiden ist extrem lose. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Ressourcen einsetzen, wenn wir drei jetzt hier in den Park gehen und Plastiktüten einsammeln und den Park sauber machen und wir werden, ich sag mal, von der Stadt Berlin dafür bezahlt, dann steigt das Bruttoinlandsprodukt, aber es wird nicht die Umwelt verschlechtert, sondern sie wird verbessert. Also dieser Schluss, der so intuitiv erscheint, wenn wir unsere Ressourcen nicht zerstören wollen, dann müssen wir aufhören zu wachsen oder wieder zu schrumpfen, der ist einfach komplett falsch, weil das eine zu weit entfernt ist von dem anderen. Wenn wir das Problem der Beschränktheit von Ressourcen lösen wollen, wenn wir zu tragfähigen Strukturen kommen wollen, müssen wir an den Problemen ansetzen. Da dürfen wir uns nicht was suchen, was eine ungeheure Entfernung davon hat, ja, irgendwie auch da was damit zu tun hat. Aber vom Problem weg, sondern wir müssen uns befassen mit Emissionen von Treibhausgasen. Wir müssen uns befassen damit, dass in großen Teilen der Welt der Regenwald zerstört wird. Das ist im Grunde ein Großteil der Artenvielfalt, die wir haben. Die ist beheimatet in Lateinamerika und in Indien. So. Und darum müssen wir uns kümmern. Wenn wir beim BIP anfangen, werden wir nie das Problem lösen. Wir werden gar nicht beim Problem ankommen, auch aus tausend anderen Gründen noch. Aber ich glaube schon, dieser grundlegende Ansatz ist nicht der richtige, wenn wir die Probleme lösen wollen.
Ja, also ich finde auch, dass das BIP, das Bruttoinlandsprodukt als Messgröße, völlig uninteressant ist. Nur, wenn ich über Wachstum rede, rede ich nicht über das BIP, sondern ich rede über das reale Wachstum von Waren und Dienstleistungen. Wie man das dann misst per BIP, ist eine völlig andere Frage. So, und aber dass jetzt Wissen jetzt nicht die Lösung ist, ist aus meiner Sicht völlig offensichtlich, weil Wissen muss sich ja materialisieren. Also wenn Sie Wissen in die Welt bringen wollen, sagen wir mal, Sie wollen eine Maschine mit Ihrem Wissen bauen, dann brauchen Sie Energie, dann brauchen Sie Rohstoffe. Wenn es tatsächlich so wäre, dass wir Wissen essen können, dann hätten wir kein Problem. Oder wenn man mit Wissen Auto fahren könnte, wäre auch schön. Aber wir fahren nicht mit Wissen Auto, sondern leider mit Benzin, das dann CO2 emittiert. Oder um nochmal zu erklären, wie Kapitalismus aus meiner Sicht definiert ist und funktioniert. Kapitalismus, das Wirtschaftssystem, in dem wir leben, funktioniert so. Man nimmt Kredite auf, um Maschinen zu erwerben, um damit dann Waren herzustellen oder Dienstleistungen, die man mit Gewinn verkaufen kann. Das ist erstmal eine scheinbar ganz banale Definition, die, glaube ich, alle unterschreiben würden, dass es irgendwie so läuft. Aber da sieht man eins sofort und das ist zentral. Das Kernstück von diesem ganzen Prozess sind die Maschinen, ist die Technik. Und die läuft leider nur mit Energie. Ohne Energie ist das alles totes Kapital. Und das zeigt, dass die Energie letztlich, auch der Energieverbrauch, ist der Kern des Ganzen. Und jetzt ist es aber blöderweise so, dass wir bisher immer fossile Energie benutzt haben, Kohle, Öl, Gas. Und wenn man die verbrannt hat, dann ist da hinten immer CO2 entstanden. Das heißt, die Klimakrise ist die andere Seite des Kapitalismus. Deswegen ist auch die Klimakrise eine Systemkrise, die man jetzt nicht verwechseln darf, beispielsweise mit dem Ozonloch. Das Ozonloch ist entstanden, weil man in Kühlschränken und Spraydosen FCKW eingesetzt hat. Das war ein isoliertes Problem, hat man erkannt, hat man eben was anderes statt FCKW da eingesetzt. War mühelos möglich, jetzt schließt sich das Ozonloch wieder. Aber jetzt hier von der fossilen Energie wegzukommen, die das gesamte System treibt, inklusive unseres Wissens, das ist eben sehr schwierig. Und meine Prognose ist eben, dass die Ökoenergie aus Solarpanelen und Windkraft nicht reichen wird, um diesen riesigen Kapitalismus plus Wachstum zu befeuern. Und das ist aber der Kern des Problems, wenn man eine Klimakrise vermeiden will. Wie ersetzt man die fossile Energie durch Ökoenergie? Und wenn man feststellt, dass die Ökoenergie nicht reichen wird, dann ist man beim grünen Schrumpfen. Und das kann man, dieses simple Problem, das ist eigentlich ganz simpel dargestellt, kann man nicht ausweichen, indem man über das BIP redet, redet über das unbegrenzte Wissen, sondern die Frage ist, wie kriegt man fossile Energie ersetzt durch Ökoenergie und wird die Ökoenergie reichen?
Das sind ja sehr viele starke Annahmen. Ich glaube, wenn wir mal 300 Jahre zurückschauen und uns fragen, was wusste man damals, da konnten die Menschen sich vieles überhaupt nicht vorstellen, was für uns heute völlig banal ist, dass wir eben alle möglichen Energiequellen haben und was wir alles tun können. Und so ähnlich wird es weitergehen. Wir kennen heute viele Lösungen noch nicht. Allerdings selbst die Lösungen, die wir kennen, reichen eigentlich schon, um von den fossilen Energien wegzukommen. Wir wissen, wir können erneuerbare Energien, wenn es sein muss, so ausbauen, dass das reicht als Energieversorgung. Es wird dauernd an neuen Energien geforscht, Kaltfusion, die Kernenergie belastet das Klima nicht und so weiter. Das heißt, ich glaube, es gibt eigentlich, das ist ehrlich gesagt meine geringste Sorge, dass es uns gelingt, die Technologien dafür zu entwickeln, dass das geht. Eine ganz andere Frage ist, ob die dann auch eingesetzt werden. Und das führt dann in Governance-Fragen und ähnliche Dinge. Aber dass das alles technisch möglich ist, zu einer nachhaltigen, tragfähigen Energieversorgung zu kommen, das liegt, glaube ich, schon auf der Hand. Und viele Produkte, die wir heute konsumieren, brauchen nicht viel Energie. Also der Anteil der Dienstleistungen nimmt immer mehr zu am Bruttoinlandsprodukt. Also große Maschinen und Sachen, die stinken und Lärm machen, sind eigentlich ein stagnierender Teil der Wirtschaft heute. Heute geht es ja viel mehr um Dienstleistungen, um Software, um intelligente Steuerung, um Unterhaltung, Kunst, es geht um medizinische Dinge. Das verbraucht alles nicht sehr viel Energie. Also ich glaube, man kann sich nicht hinstellen und sagen, nur weil wir einen sozusagen Wohlstand haben wollen, verbrauchen wir notwendigerweise fossile Energien. Das glaube ich nicht. Und das hat natürlich auch alles überhaupt nichts mit Kapitalismus zu tun, denn die größten CO2-Schleudern gab es in nicht-kapitalistischen Systemen. Wir haben ja zum Beispiel in Deutschland unseren CO2-Ausstoß vor allem dadurch reduziert, dass wir die DDR-Wirtschaft zugesperrt haben. Mehr musste man da gar nicht machen. Weil das einzige Wirtschaftssystem, in dem es Umweltschutz gibt, ist der Kapitalismus. Es gibt kein System, das Umweltschutz leistet. Und daraus würde ich schließen, wenn wir eine Chance haben wollen, müssen wir die Kräfte des Kapitalismus eben nutzen und der Marktwirtschaft, um zu mehr Umweltschutz zu kommen.
Ist nicht das eine richtige These, dass Innovationen wichtig sind, um Umweltschutz zu organisieren? Und gleichzeitig, wenn Sie sagen, ich möchte einen Staat, der genau reguliert, welche Güter ich herstellen darf und wie die zu verteilen sind. Jetzt nehmen wir mal an, Sie könnten die Welt regulieren und würden das so machen. Dann ersticke ich doch die Innovationskraft im Keim. Oder anders ausgedrückt, wenn ich Unternehmer wäre und wäre jetzt an der Kernfusion dran. Oder Kernkraftwerke fünfte Generation. Die werden vermutlich so laufen, dass der gesamte Müll recycelt wird. Zumindest sagt das ein Forscher aus Liverpool.
Ja.
Da würde ich sofort abhauen aus Deutschland und sagen, der Staat reguliert mich hier, was ich zu verkaufen habe und wie auch immer. Da gehe ich lieber in ein anderes Land, da schaffe ich die Innovation und dann verkaufe ich weltweit die Kernkraftwerke fünfte Generation, nenne das nicht mal Kernkraftwerk, sondern atomare Müllverbrennungsanlage und schon haben wir das CO2-System. Problem im Griff. Was sagen Sie dazu?
Also, wo Sie völlig recht haben, ist, die Klimaschutz muss global passieren. Das kann man nicht nur in Deutschland machen. Nicht nur, weil dann die Unternehmen abhauen würden, sondern auch, weil das CO2 ja gar keine Grenzen kennt. Ja. Das verteilt sich weltweit. Nur glaube ich, dass es auch zu globalen Aktionen kommen wird, denn man muss sich ja klar machen, dass alle anderen Länder härter vom Klimawandel getroffen wird als
Deutschland. Aber Ihr System wollen Sie nur für Deutschland oder wollen Sie das für die ganze Welt einführen?
Nein, das müsste man in allen reichen Ländern einführen. Also der globale Süden emittiert ja gar kein CO2. Man muss ganz klar haben, dass die reichen Länder, die Industrieländer vor allen Dingen das CO2 emittieren, aber die müssten alle zusammenarbeiten. Also praktisch G20.
Da würden Sie vorschreiben, was ein Unternehmen produzieren darf.
Da ist aus meiner Sicht die britische Kriegswirtschaft eine passende Analogie. So, jetzt war ja eigentlich Ihre Frage, kann man nicht, und das auch die von Herrn Fuest, kann man nicht eigentlich auf Innovation hoffen? Ich finde Innovation ganz toll. Ich bin ja nicht gegen den Kapitalismus. Ich habe ja schon gesagt, ich bin großer Fan vom Kapitalismus. Ich bin auch großer Fan von Technik, von Innovation. Ich bin ganz und gar gegen den Sozialismus. Denn mein Vater ist aus der DDR. Der kam aus Magdeburg. Alle Verwandten haben in der DDR gelebt. Ich weiß genau, wie das da war. Das will man auf keinen Fall wieder. Umweltkatastrophe schlechthin. Meine Verwandtschaft kommt aus dem Chemiedreieck Merseburg. Alle, die aus dem Osten kommen, wissen, was das bedeutet. Das heißt, es geht hier nicht um eine Systemkonkurrenz nach dem Motto, wieder zurück in den Sozialismus oder so. Ich bin totaler Fan vom Kapitalismus, aber das Problem ist, wir können nicht ewig weiter wachsen und dieses System braucht Wachstum, um stabil zu sein. Und jetzt muss man irgendwie auf eine neue Lösung kommen, weil wir ja überleben wollen. So, und die britische Kriegswirtschaft hat ja den ganz großen Vorteil, sie war nicht sozialistisch, sie war keine Diktatur, es handelte sich um eine demokratische, private Planwirtschaft. Das bringt jetzt nichts, immer zu sagen, ja, dann wollen Sie wohl in die DDR. Nein, ich will in die britische Kriegswirtschaft. Das ist ein Unterschied. So.
Mir geht es auch mal an anderen Punkt, diese Innovation. Ich würde abhauen, sofort aus Deutschland, weil ich wüsste, der Staat...
Ja, genau, es ist ja eine globale Lösung, das hatten wir schon. Ja. So, jetzt die Frage mit der Innovation. Kann der Staat innovativ sein? Das ist ja eine wichtige Frage und da würde ich sagen, ja, weil nämlich die gesamte Innovation kommt auch jetzt schon vom Staat. Die kommt nicht von den privaten Unternehmen, obwohl das immer erzählt wird, sondern wenn man jetzt... Der Staat macht die Grundlagenforschung, weil das für die Unternehmen zu teuer ist. Um jetzt mal zwei Beispiele zu nennen, die jeder kennt. Corona-Impfstoffe, BioNTech, alles vom Staat finanziert. Universität Mainz, Jahrzehnte waren da diese beiden BioNTech-Gründer, will ich nicht kritisieren. Aber erst als sie so weit waren, dass man mit diesen mRNA-Botenstoffen Krebsmedikamente produzieren kann, haben sie sich ausgegründet und praktisch ihr staatlich finanziertes Wissen privatisiert. Will ich nicht kritisieren, ist aber Fakt, ohne den Staat hätte es diese Impfstoffe nie gegeben.
Aber dann macht auch der Staat nicht die Innovation, sondern schafft die Rahmenbedingungen. Ja, aber, bei CureVac zum Beispiel ist der Staat auch mit 300 Millionen Euro reingegangen. Ja, genau. Und hat nicht funktioniert. Nein, weil also der Staat muss doch den Rahmen setzen und dazu zählt wahrscheinlich auch die Grundlagenforschung.
Ja, eben. Genau.
Aber die Innovation, die macht doch nicht der Staat.
Nein, das machen Menschen, die vom Staat angestellt werden. Aber ohne den Staat gäbe es diese ganze Innovation nicht. Anderes Beispiel, das auch jeder kennt, Smartphone. Steve Jobs war genial, aber er war kein Forscher. Das hätte er selber auch nie behauptet. Er war auch nur 3 Semester an der Universität und hat da Kalligrafie studiert. Das heißt, was Steve Jobs gekonnt hat, war staatlich vorhandenes Wissen in ein neues Produkt zu formen, das heißt Smartphone. Aber Touchscreen, GPS, Internet, alles beim Smartphone kommt aus staatlichen Laboren. So, das heißt, diese Idee, der Staat stört nur und die Unternehmen sind diejenigen, die immer die ganz tollen Erfindungen machen, ist falsch. Ohne den Staat gäbe es diese ganzen Erfindungen gar nicht. Das heißt, da ist sowieso schon Planwirtschaft in diesen Laboren und deswegen muss man jetzt nicht fürchten, dass wenn der Staat das Schrumpfen organisiert, dann die Innovation ausbleibt. Ja. Letzter Punkt, ich weiß, ich rede zu lange.
Nee, alles gut. Ich kriege nur Druck wegen der Zeit, obwohl ich mit Ihnen hier noch 3 Stunden sitzen konnte.
Aber, Das
ist ja schon eine kecke These, dass der Staat die Innovation macht und nicht die Unternehmen.
Aber letzter Punkt, das ist mir wichtig und dann kommt der Fuß dran. Ich finde das total sympathisch zu sagen, wir sollten auf Innovationen hoffen und warten. Der Punkt ist nur, dafür ist die Zeit zu kurz. Das Klimaschutzgesetz, übrigens von der Regierung Merkel, ihrer eigenen Partei, nicht von den Grünen, ne, sagt, wir müssen 2045 klimaneutral sein.
Das finden die Grünen aber auch gut, oder?
Ja, natürlich. Aber die CSU hat das beschlossen und die CDU, das muss man jetzt mal sagen. Nicht? Und das haben die ja nicht beschlossen, weil es so schön ist, sondern weil die Klimapunkte so sind, dass man so schnell sein muss. So, und das sind noch 22 und 23, oder 23 Jahre, je nachdem, wie man rechnet. Und die technischen Zyklen dauern länger. Berühmtestes Beispiel Computer. 1945 erfunden, jetzt sind wir digital, also 75 Jahre später. Das heißt, wenn wir klimaneutral werden wollen, müssen wir das mit der Technik machen, die wir schon haben.
Und nicht die in Zukunft kommt.
Genau. Und das heißt...
Vielleicht sagen wir zwei. Ich finde das interessant, was Sie sagen. Ich verstehe nur absolut nicht, warum Sie nicht sagen... Lass uns ein weltweites Zertifikatesystem für Treibhausgase einrichten. Da können Sie sich Ihre Kriegswirtschaft sparen. Und das Problem ist gelöst. Das wird es natürlich nicht geben. Zumindest das CO2-Problem wäre gelöst. Was nicht gelöst ist, ist das Problem der Artenvielfalt und andere Umweltprobleme. Die könnten wir natürlich ähnlich mit viel kleineren Eingriffen lösen. Aber das tiefere Problem ist, dass die Frage, was würden wir tun, wenn wir eine Weltregierung hätten? Ich glaube, die ist irrelevant. Das ist schlicht irrelevant. Das ist akademisch interessant, aber die ist einfach irrelevant. Ich glaube, wir müssen damit leben, dass der Klimawandel kommen wird. Wir haben es ja jetzt gerade gesehen, Menschen in Ländern wie Brasilien und anderen in Indien, die interessiert der Klimawandel nicht, sondern die wollen einen Kühlschrank haben, die wollen so leben wie wir. Und ich sehe das als großes Risiko an, das teile ich mit Ihnen, aber die Welt wird sich in diese Richtung entwickeln. Und deshalb, glaube ich, müssen wir uns mehr mit der Frage beschäftigen, wie passen wir uns an diese Welt an? Denn was wir in Deutschland tun, ist, ob wir jetzt im Ozean versinken oder nicht, das ist irrelevant für diese Umweltprobleme. Wir sind viel zu klein. Das heißt, die eigentliche Frage, oder es sind zwei Fragen. Einmal, was können wir für globalen Umweltschutz beitragen? Da gibt es ja diese Vorstellung, wir entwickeln hier günstige Technologien, Windräder sind dann billiger als Kohle verbrennen und dann helfen wir der Welt. Da bin ich auch skeptisch, ob das allein reicht. Aber die andere Sache ist, wir werden uns anpassen müssen an diese Umweltveränderung. Und darauf müssen wir unsere Energien richten. Es ist vollkommen gleichgültig für den Klimawandel, ob wir 2045 klimaneutral sind. Das werden wir nicht schaffen. Weil wir gar nicht den Willen haben, wir könnten das, aber das werden wir nicht schaffen.
Nochmal ganz kurz die Frage, Innovation schafft der Staat, nicht die privaten Unternehmen?
Ja, das ist natürlich immer eine Mischung, aber wir wissen, denken Sie mal an die Telekom, als das ein Staatsunternehmen war, ist da gar nichts passiert mit Innovation. Wir erinnern uns alle noch an die grauen Telefone mit den Wählscheiben und erst als das privatisiert war, kam die Innovation. Innovation gibt es auch überhaupt nur in einer Marktwirtschaft oder nicht überhaupt nur, aber primär die Sowjetunion war ja auch ganz gut, zum Beispiel in der Militärtechnik, da hat es auch Innovationen gegeben, aber ich finde diesen Streit auch ehrlich gesagt ein bisschen albern. In der Tat, der Staat bildet ja die Leute aus, stellt Schulen bereit und wenn wir keine Schulen hätten, dann gäbe es in der Tat wenig Innovationen. Aber ich denke, es ist nicht so, dass man sagen kann, der Staat hätte hier quasi Priorität. Sondern nee,
deswegen
das
bin ich ja auch für eine private Planwirtschaft. Ich sag's nochmal.
Frau Herrmann, Herr Fuß, das hat sehr viel Spaß gemacht. Bei unseren Zuhörern möchte ich mich bedanken. Ich hoffe, Sie hatten auch Freude an dieser Diskussion. Es war streitbar. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Und wünsche Ihnen alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Monat wieder. Vielen Dank.
Das war Einfach mal machen, der Podcast mit Carsten Linnemann. Danke fürs Zuhören. Fragen und Feedback gerne an podcast@cdu.de.